Also, gestern haben wir gehört, was von der AGG, von der Geschichte, also eigentlich ja unsere Wurzeln, sage ich mal jetzt. Und diese Tage aber stehen nicht im Zeichen der AGG, sondern jetzt sind das Glaubenstage des Gemeinschaftsbundes. Und dazu gibt es viele Fragen. Habt ihr auch eventuell in euren Gemeinden auch bekommen, ja, warum Gemeinschaftsbund, warum jetzt, warum überhaupt, warum ist es wichtig, was machen die? Und vielleicht ist das auch so, dass du nicht so wirklich weißt, wie du darauf antworten sollst. Und dann wünschst du dir auf einmal, ach, wenn nur der Stefan Kraft hier wäre und wenn er das für mich beantworten könnte. Und deswegen haben wir das so quasi gemacht. Der Stefan Kraft ist hier. Und wir laden jetzt drei Experten auf die Bühne, die die Fragen, die am häufigsten gestellt werden, wir werden die jetzt stellen und die werden die Fragen beantworten. Ich bin quasi, wenn ihr wollt, meine Anne Will. Und das Tolle ist, dass es auch aufgenommen wird und hochgeladen wird. Das heißt, auch wenn du zu Hause bist und denkst, oh, ich wünsche mir, ich könnte mich daran erinnern, musst du gar nicht, kannst du einfach draufklicken und nochmal gucken, wie die Antworten waren. Und vielleicht ist das eine Hilfe, eine Stütze, auch in der Gemeinde, um ja, also ein bisschen Klarheit reinzubringen. Deswegen lade ich Ladies First natürlich, Claudia Kittsteiner aus Berlin, Andreas Hertig aus dem Erzgebirge und Stefan Kraft aus Dortmund auf die Bühne. So, Stefan, die erste Frage geht an dich. Also dem Gemeinschaftsbund wird ganz oft vorgeworfen, dass man eine Spaltung hervorbringt in der Gemeinde wegen unserer Aktivitäten, teilweise auch, weil wir überhaupt existieren. Was würdest du dazu sagen?
Ich glaube, das ist eine Frage, die einfach entsteht, weil Leute die längst vorhandene Unterschiedlichkeit in theologischer Meinung jetzt vor Augen haben. Die Wahrnehmung ist insofern nachvollziehbar, als dass ich verstehen kann, dass jemand, der vorher dachte, wir sind eigentlich alle eins und gleich und Kleinigkeiten mögen unterschiedlich sein, jetzt wahrnimmt, nein, wir unterscheiden uns tatsächlich in unseren Gemeinden, in unserer Kirche in ganz fundamentalen Fragen. Insofern kann ich die Frage verstehen. Den Vorwurf der Spaltung, der ist in mindestens zweierlei Hinsicht, glaube ich, falsch. Zum einen, die Geschichte muss man sich vor Augen führen. Der Kirchenvorstand hat nach dieser Generalkonferenz, die es vor zwei Jahren gab und die sich gegen die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare und die Ordination von Homosexuellen ausgesprochen hat, da hat der deutsche Kirchenvorstand gesagt, den Weg gehen wir nicht mit, sondern wir wollen einen Weg der Öffnung gehen. Und in diesen Debatten und Gesprächen, die stundenlang dauerten, ich war ja damals auch dabei, wurde sehr schnell deutlich, all die Geschwister in unserer Kirche, die konservativ denken, deren Zahl ganz schwer zu ermessen ist, würden diesen Weg nicht mitgehen. Und was tun wir eigentlich, um eine Spaltung zu verhindern? Und da ist der Gedanke geboren worden, wir brauchen einen Raum, in dem konservative Frömmigkeit in unserer Kirche gelebt werden darf. Am Anfang dachte man, wir machen mal eine jährliche Konferenz für die Konservativen. Das hat sich dann runtergelevelt, dann hieß es, wir machen so einen Gemeindebund. Das hat sich noch weiter runtergelevelt, dann durften nur noch Einzelpersonen am besten dabei sein. Die Idee war, wir brauchen einen Raum für diejenigen, die sagen, ich möchte gerne an dieser meiner Überzeugung beim Lesen der Bibel festhalten dürfen und trotzdem in dieser Kirche sein. Letzter Gedanke, ich kenne kaum eine Gruppe, die zurzeit mehr für die Einheit dieser Kirche eintritt als den Gemeinschaftsbund. Wir ringen darum, dass wir zusammenbleiben können. Wir wollen, ich will zusammenbleiben mit Geschwistern, die komplett anders denken als ich in dieser Frage.
Dankeschön. Claudia, nächste Frage an dich. Also bei der Frage der Homosexualität überhaupt, könnte man das nicht als Gewissensfreiheit belassen innerhalb der Kirche, dass jede Person für sich entscheidet, was er denkt und lebt das so? Brauchen wir unbedingt einen Bund?
Grundsätzlich wäre es schön, wenn das so ginge. Meine Erfahrung in der Kirche ist, und ich glaube, die vieler ist, das sind in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, unglaublich viele Verletzungen geschehen über unsere verschiedenen Sichtweisen, die wir haben. Stefan hat es ja schon angedeutet, wir sind ja schon lange gar nicht mehr eins in vielen Punkten. Ich glaube, es ist wichtig, zu erkennen, dass das passiert ist und das auch anzuerkennen, zu akzeptieren, dass wir uns verletzt haben und dass das auch Vertrauen gekostet hat. Wir vertrauen uns gar nicht mehr. Also dem Andersdenkenden vertrauen wir nicht, dass er mir die Freiheit lässt. Und das ist der Grund, warum es diesen Schutzraum geben muss, leider. Und auch eigentlich ist es auch gut, dass es den jetzt geben wird, dass ich das Vertrauen wieder bekommen kann, dass wir wieder Schritt aufeinander zugehen können, dass ich weiß, ich kann meinen Glauben, so wie ich ihn für mich, was mein Gewissen mir sagt, kann ich leben und es wird auch akzeptiert von der Kirche, von Geschwistern. Das ist übrigens auch im runden Tisch, als wir da miteinander geredet haben, uns deutlich geworden, wie tief diese Verletzungen auch sitzen und dass es unglaublich wichtig ist, dass wir im Gespräch bleiben oder ins Gespräch kommen, vielleicht sogar erst. Ja, also ich glaube, es ist notwendig, dass es diesen Bund gibt, einfach um das Vertrauen wieder zu stärken.
Könnte eine One-Church-Lösung nicht die Antwort sein? Warum legt ihr auch so viel Wert darauf, dass ganze Gemeinden beitreten und nicht nur einzelne Personen?
Es ist schlicht eine Tatsache, dass es eine ganze Anzahl an Gemeinden gibt, in denen es eine deutliche Mehrheit dafür gibt, am bisherigen Eheverständnis festhalten zu wollen, dass wir aus Gottes Schöpfungsordnung ableiten. Und wir sind schlicht der Überzeugung, dass es in einer demokratisch verfassten Kirche ein Recht solcher Gemeinden ist, an dieser Ordnung festhalten zu dürfen, um sie weiterhin mit gutem Gewissen vertreten zu können, weil die Mitglieder dieser Gemeinden nur so eine geistliche Heimat in der Kirche weiterhin behalten können. Diese Gemeinden, wir sind ja dabei herauszufinden, wie viele das sind, geben dieser theologischen Richtung in unserer Kirche das Gewicht, das theologische Gewicht, das ihr zusteht. Sie tragen den Gemeinschaftsbund als Säulen. Und ein wichtiger Aspekt ist, bei zukünftigen Dienstzuweisungen von Pastoren kann die Kirchenleitung in besonderer Weise darauf achten, dass es eine Kontinuität in der biblischen Lehre gibt, was für den weiteren Gemeindeaufbau natürlich sehr wichtig ist.
Dankeschön. Gerne. So, Stefan, nächste Frage an dich. Also wenn zuerst mal wir uns befassen mit dem Umgang mit Homosexualität, dann ist quasi das Nächste, was kommt, der Umgang mit homosexuellen Menschen. Ist das dann nicht so, dass der Gemeinschaftsbund homophob, ausgrenzend und diskriminierend ist?
Wo immer er das wäre, wäre er nicht mehr unterwegs in der Spur, die er eigentlich haben will. Es kann in keiner Gemeinde Sinn machen, Menschen auszugrenzen, weil sie in wesentlichen Lebensfragen ethischer oder auch geistlicher Natur anders ticken. Ich liebe nicht nur die und akzeptiere nicht nur die, die genau wie ich denken. Das wäre ja fatal. In wie vielen Gemeinden haben wir Leuten, wo wir auch nicht sagen, Mensch, du gehst mit deinem Geld andersrum als ich kann dich nicht mehr annehmen. Oder du streitest auf eine Art und Weise, die geht uns allen auf den Zwirn, wir können dich nicht mehr annehmen. Oder. Ich nehme doch Menschen nicht an, weil sie so sind wie ich. Und weil sie alles genauso denken und fühlen und meinen. Und Annahme kann nie abhängig sein, finde ich, von keiner sexuellen Orientierung, von keiner theologischen Meinung, von keiner persönlichen Ausprägung. Annahme ist ein Geschenk. Auf die Weise nimmt Gott uns doch auch an. Er nimmt uns doch auch nicht an, weil wir schon sind, wie er uns gerne hätte. Er nimmt uns an, wie wir sind. So, das müssen wir als Christen genau so leben. Und das gilt für dieses Thema und für alle Themen. Wenn wir das nicht schaffen, haben wir unsere Hausaufgaben längst noch nicht erledigt. Ich würde mich auch dagegen verwehren. Homosexuelle Geschwister haben mir das gesagt. Wenn du mich annimmst, dann musst du mich annehmen, so wie ich mit meiner Sexualität bin. Und mein Gedanke war jedes Mal, wenn das stimmt, dann hat Gott keine Chance, uns irgendwie anzunehmen. Dann bin ich auch nicht angenommen, weil Annahme nicht bedeuten kann, ich stimme allem zu, was ich in deinem Leben wahrnehme. Das tut doch Gott auch nicht. Gott nimmt mich an, hoffentlich, nein, ich weiß es. Und er stimmt mit Sicherheit nicht allem zu, wie ich so ticke. Und das nennen wir dann Heiligung, Prozesse, Wachstum. Das heißt, auch wenn ich Menschen begegne, die konkret in ihrer sexuellen Orientierung homosexuell orientiert sind, dann versuche ich alles zu zeigen, dass ich sie als Geschwister, als ganz wertvolle und gleichberechtigte Mitglieder der Gemeinde akzeptiere und als Freunde akzeptiere. Ich habe nur in dieser Frage eine andere Überzeugung. Und die muss ich Ihnen, auch weil Sie meine Geschwister sind, sagen dürfen, so wie Sie mir Ihre Position gerne sagen dürfen. Also Ausgrenzung, never ever. Und das gilt für die und für alle anderen. Unterschiedlichkeit nennen dürfen und sagen dürfen, ich denke, dass Gott aus meiner Sicht der Dinge Folgendes zu dem Thema sagt, das muss sein dürfen und das wird auch weiter so sein.
Und im Zusammenhang mit dem, Andreas, dann, wie sieht es aus, darf die EMK dann ein Segen für Lebensentscheidungen und Lebenswege für homosexuelle Paare dann vorenthalten?
Aus meiner Sicht ganz klar ja, aus unserer Sicht. Es gibt dazu eine ganz klare Haltung, die wir haben. Wir enthalten natürlich niemandem, keiner Person den Segen Gottes. Das geht ja gar nicht, das darf man nicht, das steht niemandem zu. Jeder, der gesegnet werden möchte als Person und sich vertrauensvoll an Menschen wie uns wendet, wird von uns gesegnet, ohne jede Frage. Aber wir können nicht Beziehungen segnen, die Gott nach seinem Wort nicht segnet.
Dankeschön. Wenn man sich die Hefte des Gemeinschaftsbundes anguckt, dann sieht man doch, dass, auch wenn der Eindruck entsteht, dass es nur um Homosexualität geht, doch 11 weitere Themen aufgelistet werden da. Also ist das wirklich notwendig, 11 weitere Themen noch hinzuzufügen?
Im Grunde genommen ist die Frage der Homosexualität ja nur eine Zuspitzung dessen, was sich einfach in den letzten Jahren, Jahrzehnten bereits schon abgezeichnet hat, dass es um viel mehr geht. Die moderne Theologie stellt immer mehr biblische Aussagen in Frage. Das geht los mit der Jungfrauengeburt bis hin zum Sühnetod Jesu. Insofern ist das jetzt sozusagen der Spitzpunkt gewesen, an dem wir gesagt haben, so, wir müssen wieder zurück, back to the roots. Wir möchten gerne das, woran wir glauben, das, was wir für wahr halten, was unser Gewissen uns sagt, möchten wir gerne, dass das wieder mehr hervorgehoben wird. Dass diese Punkte übrigens, das sind ja theologische Aussagen, die eigentlich ja auch in der VLO viele von denen auch drinstehen, beziehungsweise drin standen. Sie ist ja zurzeit in einigen Punkten ausgesetzt. Und deswegen war es uns wichtig, eben zu sagen, nee, das sind die Punkte, die sind uns wichtig, die wollen wir hervorheben. Und darauf beruht unser Glaube. Ist ja auch eine Frage von Frömmigkeitsstil. Wie lebe ich meinen Glauben? Was glaube ich? Wie setze ich das um? Was macht mich aus? Und deswegen wollten wir das nicht nur auf diesen Punkt Homosexualität reduzieren, sondern ganz deutlich eigentlich die Basis hervorheben.
Und wenn das, Claudia, wenn das unser Bekenntnis ist, wenn das ausgeweitet wird, also bis jetzt war das so, dass die EMK eigentlich sich nicht definiert hatte durch große Bekenntnistexte und dann auf einmal gibt es jetzt diesen Bekenntnis für den Gemeinschaftsbund. Also ist das nicht eine Einengung oder eine Abgrenzung? Ist das notwendig? Machen wir das nicht komplizierter?
Ein bisschen witzig, dass ich als Nicht-Theologin diese Frage kriege, weil ich glaube, dass diese Frage in den Gemeinden gar nicht gestellt wird. Möglicherweise eine Frage ist, die Pastoren haben, ob wir Bekenntniskirche sind oder so. Ja, also ich glaube nicht, dass diese, oder wir denken das alle nicht, dass diese theologischen Grundlagen Bekenntnispapier darstellen, so wie es Augsburger Bekenntnis oder was da so alles gibt. Wie gesagt, ich bin ja nicht vom Fach, sondern es geht eigentlich mehr darum, eine Überzeugung darzustellen. Also das, was ich vorhin auch schon sagte bei der anderen Frage, das sind Dinge, die eh schon unsere Theologie sind, die in der VLO verankert sind, die also insofern kein neues Ding, also nicht neu sind oder neues Bekenntnis darstellen, sondern wir heben bestimmte Dinge hervor, die uns wichtig sind und die unserer Überzeugung entsprechen und unserem Glauben, so wie wir unterwegs sein wollen.
Super, Dankeschön. in dieser Konzert der vielen Stimmen, die wir haben, dann in der EMK und auch letzten Endes auch im Gemeinschaftsbund. Wie siehst du dann den Status von der Gemeinschaftsbund? Also wo ist die Einbindung? Wie werden finanziellen Fragen geklärt? Also wie sieht es da aus?
Finanziell fange ich hinten an. Der Gemeinschaftsbund trägt sich komplett selbst. Es gibt zurzeit noch keine finanzielle Unterstützung seitens der Kirche. Das soll eigentlich, wenn es gut geht, sich dann auch ändern, weil wir Teil dieser Kirche sind, wollen wir auch, dass die Kirche sich mit beteiligt. Im Moment ist das noch nicht der Fall. Wir haben eine Drittelstelle, die der Steffen hat für die ganzen Organisationsfragen im Hintergrund, so eine Bewegung mit jetzt gut 600 Personen. Da gibt es wirklich sehr, sehr viel zu tun mit verschiedenen Kontakten und Veranstaltungen und Veröffentlichungen. Diese Drittelstelle bezahlen wir selber. Das ist insofern noch nicht so, dass da die Kirche sich engagiert. In der Anfangszeit wurden mal für die ersten Treffen ein paar Fahrkosten übernommen. Aber sonst sind wir inzwischen auch in diesem Bereich selber Selbstversorger. Eingebunden sind wir in das Konzert der ganzen vielen Stimmen. Ähnlich wie andere Werke, so sagt jedenfalls Kirchenleitung, Kirchenvorstand, so sieht er das. Es gibt verschiedene Werke in unserer Kirche, Weltmission und andere Werke, Jugendwerk. In diesem Status werden wir als Gemeinschaftsbund auch angeguckt. Das ist nicht ganz zutreffend, das wissen wir auch alle. Wir sind dabei, das noch genau zu definieren. Aber wir sind eine der Stimmen, die in der Kirche natürlich im Moment deswegen auch wahrgenommen werden, weil wir Menschen sammeln, die sehr unterschiedlich ansonsten unterwegs sind. Wir haben Leute, die in ihrem musikalischen Vorlieben denkbar different sind. Wir haben Leute, die altersmäßig denkbar unterschiedlich sind. Wir haben alle möglichen unterschiedlichen Leute, die sich eigentlich im Moment dadurch einen und im Gemeinschaftsbund sammeln, dass wir sagen, wir wollen gern ein Angebot sein, ein Ort sein, wo Menschen, die in ihrem Draufschauen auf die Bibel konservativ sind, das ist ja auch wieder sehr schwammig, aber wir wollen dieser Gruppe eine Heimat bieten. Egal, ob sie sagen, ich liebe Lobpreis oder ich liebe Bachkantaten. Egal, ob sie sagen, ich liebe Liturgie oder ich liebe freie Predigt. Das ist egal. Das ist neu in unserer Kirche und das irritiert auch im Rahmen der Kirche, dass wir keine Interessenbewegung sind, die so ein kleines Thema hat, sondern dass wir weit durch alle Schichten hindurch Leute sammeln und ein Angebot darstellen. Das muss sich darum noch ein bisschen letztlich finden, wie wir einsortiert werden. Das hängt auch von der weiteren Entwicklung ab, glaube ich. Grundsätzlich aber hoffen wir auf die nächste Zentralkonferenz, wo dann die Existenz des Gemeinschaftsbundes letztlich dann bewilligt und beschlossen wird. Im Moment ist ganz vieles zunächst mal eingerichtet und wir warten auf die letzte Entscheidung der Zentralkonferenz.
Dankeschön. Andreas, ich sehe es an euch, also wie viel Freizeit ihr ja alle habt in der Vorbereitung für so etwas. Aber in dem, was du auch jetzt gesagt hast, Stefan, also ein Ort, wo verschiedene Leute zusammenkommen können, also das sind dann viele Leute mit verschiedenen Begabungen. Wäre es nicht besser, wenn sie ihre Begabungen einsetzen würden in ihren Gemeinden zu Hause?
Das machen wir auch und nicht unerheblich. Keine Sorge. Nee, also wer den Gemeinschaftsbund insgesamt in Frage stellt, der hält es natürlich für eine Ressourcenverschwendung und für Doppelstrukturen, die aufgebaut werden in der Kirche. Wer aber versteht und vielleicht nicht nur mit dem Kopf versteht, sondern sogar mit dem Herzen versteht, dass der Gemeinschaftsbund ein wertvoller Teil dieser Kirche ist, weil er Menschen eine geistliche Heimat gibt, die sie in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr vermisst haben, der erkennt eben, wie wichtig diese Arbeit ist und dass jedes Engagement eines Methodisten im Gemeinschaftsbund, egal ob in der Ortsgemeinde oder übergemeindlich, ein Einsatz ist, der für unsere ganze Kirche gut ist und auch eben in der ganzen Kirche geschieht.
Super, danke schön. Und letzte Frage an dich, Stefan. Also wohin jetzt? Was sind die Ziele des Gemeinschaftsbundes? Wie schreiten wir voran?
Erweckung, ewiges Glück, nie wieder Probleme, doppeltes Gehalt, genau. Nein, der Gemeinschaftsbund entwickelt sich immer natürlich im Rahmen der Kirche, für die und in der er existiert. Wir wollen keine Gegenbewegung sein, wir sind keine Dauerdemo, wir sind Teil dieser Kirche. Und deswegen stellen sich manche Aufgaben auch auf dem Weg, den diese Kirche mitgeht. Wir wollen gerne, ich habe das gestern ganz kurz angedeutet, natürlich möchte ich, dass der Gemeinschaftsbund kraftvoll wird, groß wird. Dabei ist es mir relativ schnurz, ob das jetzt schnell oder langsam geht. Ich will das aus einem einzigen Grund. Ich würde gerne, dass diese theologische Farbe, diese Frömmigkeit, die ich in meinem Leben lebe und ganz viele Geschwister mit mir, ich glaube daran, dass die ganz, ganz hilfreich wirksam ist. Und das würde ich gerne stark sehen in dieser Kirche. Ich glaube, dass wir als Kirche, und damit tadel ich gar nicht alle Leute, es sei denn mich selbst gleich mit, wir sind zu schwach unterwegs. Wir brauchen diese Erneuerung, wir brauchen diese Stärke in den Basics des Glaubens. So, und da können wir als Gemeinschaftsbund was Gutes tun. Deswegen bauen wir die Strukturen auf, deswegen wollen wir gerne Gebetskreise haben, deswegen wollen wir gerne Hauskreise, die sich auch vernetzen und sammeln. Wenn jeder für sich das glaubt, was er möchte, das können wir auch machen, aber das gibt keine Stärke. Was wir brauchen, ist eine Stärke, die man fühlen kann, die man erleben kann. Darum sowas wie hier, Glaubenstage. Und darum wahrscheinlich noch 20 andere Ideen, Regionaltage. Für nächstes Jahr haben wir auch schon etwas ins Auge gefasst. Wir brauchen diese Stärke. Dahin soll die Reise gehen. Und wenn es ganz, ganz gut geht und der Herr Gnade gibt, dann werden am Ende dieser Gewöhnungszeit, die es für die Kirche und auch für uns braucht, diese Spannung auch dauerhaft auszuhalten, in der wir jetzt leben werden. Wenn das gelingt, und man sagt, was für ein Segen für die Kirche, dass wir diese Wege gegangen sind. Dann, finde ich, haben wir ganz viel richtig gemacht und das wäre mein Ziel, dass das gelingt.
Dann hoffen wir, dass das einige Fragen beantwortet hat und dass das euch eine gute Grundlage für die Zukunft gibt. Wir bedanken uns herzlich bei unseren Experten. Vielen Dank. Ja.